Günther hat schon zweimal zu uns gesprochen. Einmal über die Leinwand und das andere Mal per Zoom im Seminar. Und wir sind froh, Günther, dass du heute bei uns bist. Günther ist ein Begleiter. Auf Englisch gibt es ein schönes Wort, he comes alongside. Manchmal alongside und manchmal alongside. Also manchmal ist er eine lange Zeit Begleiter und manchmal kommt er einfach nur für einen Moment zur Seite von Menschen. Und das ist einfach schön. Du bist uns schon zur Seite gekommen und wir freuen uns, dass du heute alongside mit uns gehst und dass du das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, für uns mitteilst und wir wollen das hören. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, weil du lebendig bist. Du sprichst dein Wort durch Günther zu uns und wir empfangen dein Wort. Und wir empfangen Günther. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, Jesus. Amen. Vielen Dank. Gerne. Bitte schön.
Gerne. Ja, da steht der Günther vor euch. Und am 14. Oktober ist dieser Günther, der kann es doch gar nicht fassen, 60 geworden. Eigentlich aber nicht 60. Jetzt mal abgesehen davon, wenn ich dann auf meinem Mountainbike so bin, ich bin so ein passionierter Mountainbiker und wir wohnen da so in der Toskana des Nordens, so wie Bismarck mal gesagt hat, also im größten Weinbaugebiet, kleinen schnuckeligen Dörfchen, Dolgesheim genannt. Und wenn ich dann da so richtig Gas gebe auf dem Mountainbike, Leute, dann bin ich nicht 60. Zumindest gefühlt nicht. Und da sind einige Teile in mir, die wollen das noch nicht so richtig wahrhaben. 60. Komm, vergiss es. Komm 5 Jahre zu früh. Eigentlich bin ich auch 22. Jetzt nicht, wenn man da besser Mountainbike fahren kann, sondern schaut, wo ihr eine Herzscheidewand habt. Da habe ich Gore-Tex. Und der ich bin ich dankbar durch ihn. Mit 38 haben Ärzte in mir einen Tumor im Herzen entdeckt. 11 Zentimeter lang, 300 Gramm schwer, im Endstadium. Und am 3.10.99, da sagten die Ärzte mir, so die Profis in der Kardiologie, Universität Mainz, Herr Höfeld, wir tun unser Allerbestes, aber ob Sie überleben, das wissen wir nicht. Weil es ist eine ganz große lebensgefährliche Geschichte. Kommt alle 6 Millionen Mal einmal vor. Mit meiner Frau war ich damals 9 Jahre verheiratet und wir haben uns verabschiedet an dem 3. Oktober. Keine Ahnung, wie die Reise weitergeht. Ich war damals schon lange Christ. Ich bin mit ihm über 5 Dekaden unterwegs. Und es gibt nichts Schöneres, als mit ihm unterwegs zu sein. Aber auch wenn ich mit ihm unterwegs bin, mit diesem Schöpfer des Universums und dem Liebhaber des Lebens, dann können Dinge in unser Leben reinrauschen, wo wir denken, das gibt es nicht. Und dann habe ich am 4.10.99, war eine große, große, große lebensgefährliche Operation mit HLM, Herz-Lungen-Maschine und so weiter und so fort. Er hat mich überleben lassen. Seine Größe und Güte. Und deshalb bin ich gefühlt irgendwie 22. 60, meine Güte, ja, ist eine herrliche Nebensache der Welt. Aber das Entscheidende, wie treten wir in Beziehung mit ihm, zu ihm und zu den ganzen, ich sag mal, Schweinebacken und Ungereimtheiten und sonstigen Dingen im Leben. Wie treten wir dann zu ihm in Begegnung und Beziehung? Und was er mir damals sagte, ist auf alle Fälle, Günther, raus aus diesem Brot- und Buttergeschäft. Ich habe damals gut 15 Jahre in den Medien gearbeitet, 5 Jahre im Radio, 10 Jahre im Fernsehen, sehr viel im Profisport gemacht, Sportstudio und die ganzen Geschichten. Geh da raus und geh in ein Land rein, das ich dir zeigen werde. Das habe ich gemacht. Hätten Sie mich vor 23 Jahren gefragt, hätte ich gedacht, Fernsehen, forever and a day. Für ZDF sehr viel gemacht, für ARD sehr viel gemacht. Aber nein, seine Pläne sind anders. Ganz anders. Und das war so diese Geburtsstunde dessen, was ich eben jetzt auch inzwischen schon wieder, meine Güte, die Dekaden rauschen so schnell vorbei, was ich jetzt auch schon wieder, also über 25 Jahre mache, dass ich einfach Menschen, wie Ralf sagte, begleite. Dass ich damals gesagt habe, Herr, wenn ich hier wieder heil rauskomme, weil das war überhaupt gar nicht offen, gar nicht sicher, dann gilt deine ganze Berufung, deine Aufmerksamkeit diesen Menschen, die drinstecken. Und das ist, was ich auch schon wieder mache, 25 Jahre. Mal bin ich da Begleiter, mal bin ich ein Supervisor, mal bin ich auch, meine Güte, wenn ich für große Unternehmen unterwegs bin, auch dann mal Coach, was auch immer. Seine Story mit uns, ihr Lieben. Wie treten wir in Beziehung zu dem, wenn es richtig stürmt, wenn es rappelt, wenn es... Wir haben einen wilden Ritt hinter uns. Wir haben einen wilden Ritt hinter uns in den vergangenen Monaten, ob wir jetzt Corona nennen oder nicht. Wir haben echt einen wilden Ritt hinter uns. Und der scheint noch ein bisschen auch anzudauern, so ein wilder Ritt. Was haben wir nicht alles für Fehler auch gemacht? Was haben wir nicht alles erlebt, erlitten, gehört, gelesen, geglaubt, gekämpft, gerockt, gemanagt, genagelt, gemeistert, was auch immer. Aber was haben wir nicht auch alles für Fehler gemacht? Und manchmal denke ich so, Krisenzeiten, so wenn das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann, Krisenzeiten scheinen so eine besondere Einladung zu sein, dann auch Fehler zu machen. Ja, von mir aus. Aber ich hatte so in der Vorbereitung auf die Predigt auch für heute so ein Bild, da habe ich so gedacht, das ist so, wie wenn so unser Lebens-LKW mit einer wertvollen Ladung, eben dieser Ladung des Lebens, wie als wenn so eine Ladung auf diesem LKW volle Kanne verrutscht ist. Und irgendwie ist da so einiges in Schieflage gekommen. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann, bevorzugt auch in so Umbruchprozessen, diese Lebensladung mal wieder so gerade zu rücken und so gerade zu ziehen. Und da habe ich Ihnen mal so, ich sag mal so, wenn wir heute mal so dieses Thema betrachten, aus Fehlern lernen, dann möchte ich nicht auf das Thema Fehler kommen und auf eine Fehlerkultur, sondern eher auf das Thema Lernen, auf eine Lernskultur, auf eine Vertrauenskultur. Und da habe ich so gedacht, was gibt's den Geschwistern denn da mit? Was ist denn das, was die Ladung wieder auf unserem Lebens-LKW auch so mal wieder gerade rücken kann? Und da möchte ich Sie mal einladen. Auch das ist ganz neu nochmal wieder damals bei mir entstanden, im Alter von 38 damals mit dieser Herzgeschichte. Ich gebe euch da mal mein Herz sagt, ich bleibe einfach mal beim Du, bei dem Geschwisterlichen, auch wenn er mich nicht kennt und so, mache ich sonst in der Regel nicht, aber mit dem Sie, irgendwas ist da unrund in mir. Von daher sage ich einfach mal zu euch Du. Ich gebe euch mal so vier so Eckpfeiler mit. Vier so Cornerstones, vier so Grundpfeiler mit. In Anlehnung an wirklich auch in einer Art von partnerschaftlichen Miteinander mit diesem fantastischen Schöpfer. Der erste Grundpfeiler, so als hättet ihr gelauscht, während ich die Predigt vorbereite. Das ist wieder so Divine Timing. Erster Grundpfeiler, Gott ist gut. Die Lieder, durchgängig, wie ein roter Faden. Gott ist gut. Geschwister, und wenn Gott gut ist, dann bin ich eingeladen, groß zu träumen. Und aus Fehlern lernen heißt, große Träume haben. Der zweite Eckpfeiler, den ich euch echt ans Herz lege, ist, bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn bei Gott nichts unmöglich ist, dann bin ich eingeladen, Risiken einzugehen. Aus Fehlern lernen heißt Risiken eingehen. Dritter Eckpfeiler, auf Golgatha ist alles geregelt. Auf Golgatha ist alles geregelt. Und wenn auf Golgatha alles geregelt ist, dann bin ich eingeladen, Jesus vorbehaltlos, vollkommen zu vertrauen. Aus Fehlern lernen heißt, Jesus vollkommen zu vertrauen. Und schließlich der vierte Punkt. Ich bin bedeutend. Jetzt nicht ich auch, jeder hier von Ihnen. Einmalig, einzigartig, unverwechselbar. Ich bin bedeutend, sagt er uns. Du bist bedeutend. Und wenn ich bedeutend bin, dann bin ich eingeladen, ihm übernatürlich zu dienen. Aus Fehlern lernen heißt, ihm übernatürlich zu dienen. Und ich dachte mir so in der Einladung, Herr, das ist ganz schön ausgeschlafen, was du uns da mitgibst. Aber ich wollte auch nichts anderes. Dieses Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Und ist auch zu kurz für einen schlechten Wein. Geschwister, das ist, wenn er spricht, dann ist es ihm wichtig, dass er uns erdet, dass wir verbunden sind mit ihm, dass wir nicht in so eine Kultur der Beliebigkeit hineinkommen, sondern was Hand und Fuß hat, was verlässlich ist. Und von daher so diese vier Einladungen mit den Cornerstones, ob wir heute Morgen alle vier schaffen, ich habe keine Ahnung. Wir haben agile Zeiten, es ist eben so ergebnisoffen wie zielorientiert alles. Ich guck mal, wie weit ich komme, aber ich dachte mir so, fang mal an. Gott ist gut. Wenn du 10.000 Hektar Hand hast, 10.000 Hektar Land hast, riesig großes Gelände, hast aber keine Ahnung, was da auf dem Gelände ist, welche Büsche da, welche Tiere da sind, welche, was da in diesem riesengroßen Erbe ist. Gott ist gut, das bedeutet, er hat uns ein riesengroßes Erbe hinterlassen. Und es ist unsere Einladung, das immer mehr zu erkunden und auch, ich sag mal hier, zu dieses göttliche Erbe auch in Besitz zu nehmen. Also Gottes Größe und Güte ist immer mehr, als wir in unser Dreifundgehirn reinkriegen können. Und er hat ein riesen Land hinterlassen. Die göttlichen Möglichkeiten, da reicht ein Leben gar nicht aus. Das ist, was seine Größe und Güte ist. Das bedeutet, mein Lebensstil, Gottes Güte beherzt zu umarmen, mich daran zu erfreuen, kann sich doch darin ausdrücken, dass ich auch groß träume. Ist immer so gewesen. Seine Größe und Güte schenkt uns Möglichkeitsräume, holt uns raus aus engen Wirklichkeitsräumen, ob jetzt Krise oder nicht, ob jetzt Corona oder nicht, ob jetzt völlig wurscht, aber führt uns rein in ein Land dieser göttlichen Möglichkeiten. Gottes Güte, Gott ist gut, bedeutet, ich bin eingeladen, groß zu träumen. Das heißt jetzt nicht durchstarten auf dem Ego-Trip. Das heißt jetzt nicht mein eigenes Imperium bauen. Das heißt jetzt nicht so einen egozentrischen Lebensstil an den Tag legen. Meinen ja viele immer noch. Ich baue mein eigenes Imperium hier, baue mein eigenes Reich. So hat er uns aber nicht gemacht. Das Außergewöhnliche finde ich, dass der Vater mit uns in eine Beziehung und Begegnung tritt. So sind wir halt gemacht und gemeint. Schönen Gruß von der Neuroforschung. Wir brauchen Begegnung und Beziehung untereinander. Begegnung und Beziehung. Bindung, Verbundenheit. Psalm 67, einer meiner Lieblingspsalmen. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Das ist das Bild der tiefen Zustimmung des Vaters, der sich nach Begegnung und Beziehung herzlich sehnt. Was heißt denn das? Dein Angesicht leuchten. Lass deine Natur offenbar werden, der du bist. Zeige dich mir in deiner Größe und Güte. Es ist fantastisch. Diese Begegnung und Beziehung. Hier geht's um Rettung für die Nation. Egal, wo wir sind, im Krisen, im Krieg, im Gefängnis, bei Erdbeben, was auch immer, Menschen wenden sich an den Herrn. Lass dein Angesicht leuchten und zeige deinen Völkern deine große Güte. Ja? Sorg dafür, dass andere diesen fantastischen Gott kennenlernen in seiner atemberaubenden Größe und Güte. Dass dieser Friede Gottes da mitten hineinkrabbelt in Schwierigkeiten, in Engpässe, in welche Stories auch immer. Die Größe und Güte Gottes, die ist Haben wir die Fähigkeit, haben wir den Mut, uns auch darauf einzulassen, groß zu träumen? Auch mal über das hinauszugehen, was er da für uns im Sinne haben könnte. Seine Gedanken sind immer größer als unser 3 Pfund Gehirn. Seine Pläne sind immer größer, als ich nur ahne. Sage keiner, dass es einfach ist. Es war nicht so einfach für mich dann zu sagen, okay Herr, raus aus diesem Brot- und Buttergeschäft, raus aus diesem ganzen Fernsehland. Kaum war ich wieder, ich hatte 2 Jahre Heilungsverlauf. Wie gesagt, hier mein Dacron-Patch hier, wie hat der Professor gesagt, hier das, was Sie da drin haben, hier diese künstliche Herzscheidewand, Herr Höfeld, die ist atmungsaktiv, die ist wasserdicht und die hält ein Leben lang. So, ja, danke schön, Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Und projizieren Sie nichts auf Ihr Herz, werden Sie ganz schnell wieder gesund. 2 Jahre Heilungsverlauf habe ich gebraucht. Und dann dieser Schritt raus aus diesen gut 15 Jahren Fernseharbeit und rein in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das geht nur mit ihm. Das geht nur mit seiner Größe und Güte. Das geht nur mit diesem liebenden Vater, der dich besser kennt, als du dich selber kennst. Also, Gott ist gut. Und wenn Gott gut ist, dann bin ich eingeladen, groß zu träumen. Groß zu träumen. Diese Güte des Herrn, diese Güte Gottes, glaube ich, die lädt uns echt ein, groß zu träumen. Und so wie das ist in der Bibel und in vielen anderen, wenn es um Königreich Gottes geht, das ist immer relationally. Das beginnt immer mit Begegnung und Beziehung. Und das fängt immer an im Kleinen und dann zum Großen. Und letztendlich immer vom Kleinen zum Großen hin, aber immer mit Begegnung und Beziehung. Diese Größe Gottes. Ich möchte euch da einfach Mut machen, lasst euch auf diesen fantastischen Gott und seine Güte ein. Wie groß muss die Güte Gottes denn sein in deinem Leben? Hast eine Beförderung bekommen, hast die nächste Karrierestufe erreicht? Wow. Es ist seine Größe, es ist seine Güte. Wie groß muss die Güte Gottes sein? Welche Art von Güte muss es denn sein, um den Nationen tatsächlich Erlösung zu bringen? Was muss das für eine Güte sein, um Menschen tatsächlich dazu zu bringen, auf die Knie zu fallen, anzubeten und mich ihm hinzugeben? Auch das ist Güte und Größe Gottes. Lass dich ein auf diese Größe und Güte Gottes. Und lass dich hemmungslos überraschen. Gerade jetzt, wenn ich jetzt wandere. Hier steht noch viel mehr. Ich habe auch alles mal so schön brav ausformuliert, weiß gar nicht warum, aber vielleicht mache ich mal irgendwas daraus, keine Ahnung. Der zweite Eckstein, bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn ich jetzt glaube, dass bei Gott nichts unmöglich ist, dann bin ich eingeladen, Risiken einzugehen. Geschwister, das tut uns nicht gut, uns zurückzulehnen und zu sagen, ach ja, mach mal. Das wird schon. Das tut uns nicht gut. Wir haben hier einen Gott, der auf Kooperation hin, der auf Partnering, der auf Partnerschaft, der auf ein Miteinander hin angelegt ist. John Wesley hat mal gesagt, Gott tut nichts in den Angelegenheiten der Menschen, außer als Antwort auf das Gebet. Dass Gott nichts unmöglich, bei ihm nichts unmöglich ist, erfahre ich ganz, ganz, ganz stark im Gebet. Und wenn ich Risiken eingehe, dann brauche ich das Gebet, um letztendlich da wieder mit klarzukommen. Das heißt, auch hier wieder nicht ein Heldentum, das eigene Königreich, sondern was wir tun können, ist, dass wir Zeit einräumen, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann, wonach er sich uns sehnt, dass wir Zeit für das Gebet einfach haben. So einfach ist das. Zeit für ihn zu schaffen. Ich von mir aus kann das Außergewöhnliche nicht tun. Aber ich von mir aus kann sagen, Herr, für das, was da jetzt bevorsteht, für das, was da jetzt kommt, da mache ich Platz, da räume ich der Zeit ein. Nichts ist unmöglich für Gott. Das heißt wirklich, das heißt nicht, dass wir die Performer sind. Aber was machen wir? Wir suchen nach gebrochenen Herzen. Wir suchen nach gebrochenen Situationen. Wir suchen nach herausfordernden Gelegenheiten. Wir suchen das. Wir suchen dieses, ein Stück weit dieses Unmögliche. Wir gehen Risiken ein und sagen, Herr, hier bin ich. Hier sind meine 5 Brot und 2 Fische. Hier bin ich. Mach du. Bei ihm ist nichts unmöglich. Ich habe hier Lukas Evangelium nochmal für uns, wo Gott Maria einen Engel schickt, der sie besucht. Fasziniert mich ungemein, dass Gott einen Engel schickt zu Maria und ihr das ankündigt, die Geburt. Hätte auch alleine machen können. Nee, macht er nicht. Und hat eine Riesenfreude daran. Hat eine Riesenfreude daran, dieser allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott hat eine Riesenfreude daran, dass er hier zu Maria kommt, dass hier Christus zur Geburt kommt und dass die Geschichte hier einen ganz anderen Lauf nimmt. Maria hat eine ganze Menge Risiken auch auf sich genommen. Aber das wusste sie auch, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Nichts ist unmöglich. Und hat sich darauf eingelassen. Und dann steht da eben hier in Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott wird nichts unmöglich sein. Wisst ihr was? Sagen wir es doch einfach mal ihm zusammen. Komm, sagen wir es mal. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sagen wir es mal gemeinsam. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sagen wir es nochmal. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ist nichts unmöglich. Aber auch gar nichts. Ich hatte ja mal vor vielen, vielen Jahren auch mal die wunderschöne Gunst, mal richtig Theologie zu studieren. Auch dann mal so Griechisch zu lernen. Das ist noch geblieben. Hebräisch ist ein bisschen verblasst, ganz ehrlich, aber das Griechische ist noch geblieben. Was hier steht, wortwörtlich steht hier, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und wenn wir uns in der Schrift so ein bisschen auskennen, dann haben wir hier 2 Begriffe für das Wort. Das einmal Logos, das ist die Bibel. Und dann haben wir noch ein 2. griechisches Wort, das heißt Rhema. Und Rhema, das ist hier gemeint, Rhema, das ist dieses frisch gesprochene Wort Gottes. Das heißt, Gott brütet über der ganzen Geschichte und dann spricht er. Und dieses frisch, dieses kraftvoll gesprochene Wort Gottes, das ist Rhema. Der Glaube kommt vom Hören auf dieses frisch gesprochene, auf dieses zuerst gesprochene Wort Gottes. Und das brauchen wir, wenn wir Risiken eingehen. Ansonsten sind wir lost, da sind wir verloren. Und dieses wortwörtlich, kein frisch gesprochenes Wort Gottes wird jemals zu dir kommen, das nicht seine eigene Fähigkeit besitzt, sich selbst zu erfüllen. Das ist damit gemeint. Rhema. Gott spricht und es geschieht. Dieses gesprochene Wort Gottes besitzt zugleich die Fähigkeit dazu, dass sich das auch erfüllt, dass das auch in Existenz kommt, was da gesprochen wird. Das hat mich echt aus den Socken gehauen nochmal, als ich dieses Griechische nochmal da so studiert habe. Das ist das Rhema, dieses frisch gesprochene Wort Gottes. Das heißt, im Befehl liegt die Kapazität direkt mit drin. Das ist genial. Und den Gott haben wir. Und deshalb ist bei Gott nichts unmöglich. Und deshalb bin ich eingeladen, Risiken einzugehen. Und deshalb heißt aus Fehlern lernen, Risiken eingehen. Dieses frisch gesprochene Wort Gottes hat in sich die Kapazität, dass es sich auch erfüllt. Das ist total genial. Und wisst ihr, was mich noch geflasht hat? In Markus 9, das ist so eine, also das ist eine der coolsten Dinge, die ich jemals in der Bibel gelesen habe. Markus 9, wo dann der Vater kommt, der wieder mal einen Sohn hat, der da geheilt werden möchte, kommt zu Jesus und dann sagt er, ich habe das Gefühl, das ist so der Mensch mit dem kleinsten Glauben, den man weltweit gesehen hat. Da kommt eine ganz kleine Passage, Markus 9, 25 folgende. Da kommt er zu Jesus und sagt, wenn du fähig bist, wenn du es kannst, da kommt jemand zu Gott und sagt, wenn du es kannst, wenn du fähig bist. Der hatte nicht so viel Glauben, da war die Nadel ziemlich unten. Und Jesus dreht das um und sagt, wenn du kannst, wenn du fähig bist, dann kommt dieser wunderschöne Satz, alles ist möglich demjenigen, der glaubt. Der glaubt an dieses frisch gesprochene Wort Gottes und der daran glaubt, dass das, was wenn Gottes spricht, die Kapazität da drin steckt, dass es auch geschieht. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist total genial. Er dachte, das gebe ich euch mal mit. Geschwister, Gott zu fragen, ob er etwas kann, das ist keine große Sache. Die Sache ist vielmehr die, wie stark ist da dein Glaube jetzt auch so in herausfordernden Zeiten? Auch wenn da eine Menge Gedöns, Fehl oder sonst was gemacht werden. Bei Gott ist nichts unmöglich, deshalb bin ich eingeladen, Risiken einzugehen. Ich habe alles, was ich brauche von ihm. Die göttlichen PS möchten auf die Piste. Mit dem Herz voll Liebe und mit dem Kopf voll Sachverstand. Der dritte Eckstein, auf Golgatha ist alles geregelt. Und wenn auf Golgatha alles geregelt ist, dann bin ich eingeladen, ihm vollkommen zu vertrauen. Aus Fehlern lernen heißt, ihm vollkommen zu vertrauen. Hier geht's um die Zentralität des Kreuzes. Ich kürze ein bisschen ab, die letzten zwei Teilchen. Der Punkt ist der, Gnade ist von ihrer Natur aus die ermächtigende Gegenwart Gottes. Gnade hat mit Vollmacht zu tun, er spricht und es geschieht und es ist dieser gnädige Gott. Diese Gnade, die befähigt uns, etwas zu tun, was wir uns vielleicht nie haben vorstellen können. Zu überwinden, was wir nie aus eigener Kraft mochten. Und Jesus erkauft uns diese Geschichte, diese Gnade, alles das, was wir brauchen. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in den Zukünften. Hier war einiges von Ewigkeit die Rede, wenn ich mal ihm begegne, wenn ich sterbe und. Ich hatte auch Nahtodeserfahrung, all so ein Ding. Kann ich später mal was erzählen, heute nicht. Aber da ist mir Epheser 1 und 2, der Epheserbrief überhaupt, das ist, da kannst du ein Leben lang studieren. Also das ist Wahnsinn. Das ist einer meiner Lieblingsbriefe, wenn nicht sogar der Lieblingsbrief. Da steht in Epheser 2, in den kommenden Zeitaltern. Das bedeutet, da geht das von hier, von diesem kleinen irdischen Leben hier, was so ein Vorwort ist, bis in die ewigen Zeitalter hinein hat er für alles gesorgt, für, das haut mich immer wieder um. Was für eine geniale Perspektive. Das ist lebenswichtig für mich zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Weil er nicht nur für mein Hier und Jetzt und auch nicht nur in meinen Vergangenheiten, sondern auch für meine Zukünfte bis in alle Ewigkeiten sorgt und am Kreuz bezahlt hat. Auf Golgatha, Geschwister, ist alles geregelt. Machen wir uns keinen Kopf um andere Leute Gedanken. Machen wir uns Gedanken über die Größe und Güte Gottes. Machen wir uns Gedanken darüber, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, bis in alle Äonen, so heißt das auch wortwörtlich im Griechischen, und darüber hinaus. Also, Jesus hat an alles gedacht, was auch immer nur möglich gewesen ist und möglich sein könnte in alle Zukünfte hinein. Alle Fehler, alles Gedöns, allen Kappes, alle Schweinebacken, die dir begegnen, alles, alles, restlos alles. Bis in alle Ewigkeiten. Lest mal Epheser 2, 7 und so weiter und so fort. Das hat mich derart umgehauen, dass ich einfach nur sagen kann, Jesus, ich vertraue dir vollkommen, weil du kennst mich durch und durch. Du hast mich sowas von auf dem Schirm. Und deswegen ist es völlig egal, ob ich 22 oder 60 bin oder sonst irgendetwas bin. Bis in alle Ewigkeiten hinein. It's a safe place. Geschwister, es ist lebenswichtig für mich, wirklich zu sagen, laut zu sagen, ich vertraue dir. Und etwas in uns, ganz tief im Herzen, etwas in uns, da passiert was mit uns. Wenn wir gerade in stürmischen Zeiten, wenn wir in Schwierigkeiten sind und wenn wir da sagen, wenn ich mich selbst aufs Spiel setze, auf Glatteis komme oder sonst irgendetwas in solchen Geschichten, wenn ich Achterbahn fahre im Leben, wenn ich dann sage, ich vertraue dir. Weil am Kreuz ist alles geregelt. Ich kann vollkommen vertrauen. Da passiert etwas mit in uns, das ist, man muss es einfach mal machen. Und das Leben bietet uns genug Gelegenheiten zu machen und zu tun. Man muss schon eine ganze Weile heute mit geöffnetem Mund dastehen, bis einem eine gebratene Ente reinfliegt. Aber das brauchen wir gar nicht. Weil es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir gehen da from glory to glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, hier und heute. Am Kreuz ist alles geregelt. Vierter und letzter Punkt. Ich bin bedeutend. Wenn du noch nicht geglaubt hast, ist ja das, was wir mal denken, dass uns in Krisenzeiten verloren geht, dieses ich bin bedeutend. Wenn ich bedeutend bin, dann bin ich eingeladen, ihm übernatürlich zu dienen. Auch hier wieder, wir sind keine Performer. Es geschieht von ihm über uns. Da lasst mich noch sagen, was das, ich kürze das auch hier aus Zeitgründen ab. Johannes habe ich da entdeckt, Johannes 13,3. Das ist nebenbei gesagt der einzige Ort in der Bibel, den ich kenne, der beschreibt, wie Jesus denkt. Und wir werden da direkt mit reingenommen. Und was da steht ist, da sehen wir so richtig wie in so einem Film so, wie Jesus denkt, was da so abgeht und werden damit hineingenommen. Das eine Geschichte, die heißt, alles gehört ihm, den Milliarden von Galaxien, Fürstentümer, Mächte, alles ist seins. Das ist das Erste. Und das Zweite ist jetzt, und dann sagt er, als Jesus klar wird und er darüber nachdenkt und uns das mitteilt, und jetzt ist es an der Zeit, alles das, was ihm gehört, dem Vater wieder zurückzugeben. Und dann kommt dieser große Moment, wo er aufsteht, wo er die Klamotten ablegt und wo er den Jüngern die Füße wäscht. Kurz danach. Ich bezweifle wirklich, dass es jemand in dieser Weltgeschichte gegeben hat, in der gesamten Menschheitsgeschichte jemals einen Moment gegeben hat, der so war wie Jesus, dass er wusste, wer er war, welche Bedeutung er hatte, dass ihm alles gehört. Und er legt alles ab und wäscht den Jüngern die Füße. Von wahrer Bedeutung zur Fußwaschung. Das ist Dienen. Das ist, was hier gemeint ist. Und in diesem Moment, Geschwister, in diesem Moment, in dieser Gunst, in dieser Freude Gottes, an diesem Platz, der dazu bestimmt ist, zu dienen, wo eine solche Herrlichkeit ist, wo eine solche Präsenz ist, da gibt's Teile von Gottes Gegenwart, da gibt's Teile von seiner Nähe, da gibt's Elemente, wo du ihn ganz nah spürst und da gibt's Momente, wo du ihn entdeckst und wo wir nicht anders können, wenn wir ihm folgen, als auch anderen die Füße zu waschen, zu dienen. Ist schon interessant, ne? Was die Neuroforschung uns heute dann wieder so, Servant Leadership, oder wie das da so heißt, wenn dann die großen CEOs alle kommen, bei uns auf dem Hof dann da sitzen und so. Mama mia, was ist da für ein Haifischbecken teilweise da draußen? Es kann nur einen geben, hier so eine Highlander-Mentalität. Und dann merken die, nee, habe ich lang genug gemacht, habe mich platt gemacht, geht gar nicht. Das, was wirklich zählt, ist, mach andere groß, diene ihnen. Da kommen wir immer über Jesus ins Gespräch und so. Was, das steht da? Ja, das steht da, lesen Sie mal. C.T. Studd beschreibt das mal in dem Lied. Manche Menschen wollen eine Mission im Klang von Kirchenglocken. Ich aber möchte eine Mission im Tor der Hölle. Manche Menschen wollen eine Mission da, wo sich alles sonnt, da, wo so alles schön ist, da, wo so wupp. Ich aber möchte eine Mission im Tor zur Hölle. Die Art und Weise zu dienen, Jesus nachzufolgen. Wahre Größe zeigt sich im Dienen. Diese Art und Weise, unsere persönliche Beziehung auszudrücken zu diesem Herrn in unserem Glauben, das bewusst zu machen, gut zu dienen. Geschwister, wer nicht gelernt hat zu dienen, hat, glaube ich, noch gar nicht kapiert, wie groß er ist. Und wer er wirklich ist. Ich bin bedeutend und wenn ich bedeutend bin, bin ich eingeladen, ihm vorbehaltlos zu dienen, ihm übernatürlich zu dienen. Und wenn wir das mal machen, wenn wir das mal gemacht haben, über das Dienen der Größe und Güte Gottes nachgekommen sind und unsere wahre Bedeutung entdecken, der freut sich. Freut sich Jesus drüber. Vier Cornerstones, vier Ecksteine. Gott ist gut. Und wenn er gut ist, dann bin ich eingeladen, groß zu träumen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn bei Gott nichts unmöglich ist, bin ich eingeladen, Risiken einzugehen. Am Kreuz ist alles geregelt. Und wenn auf Golgatha alles geregelt ist, dann bin ich eingeladen, ihm vollkommen zu vertrauen. Und der vierte, ich bin bedeutend. Und wenn ich bedeutend bin, dann bin ich eingeladen, ihm übernatürlich zu dienen. Das ist mein Gebet für euch. Dass er euch die Beherztheit schenkt, groß zu träumen. Dass er euch den Mut schenkt, Risiken einzugehen. Weil die Story, seine, geht immer am Ende gut aus. Weil auf Golgatha alles geregelt ist. It's safe. It's very safe. Und weil wir bedeutend sind, hat er sich so ausgedacht. Und die Bedeutung geht über Dienen. Und wir dürfen ihm übernatürlich dienen. Seid gesegnet. Danke fürs Hiersein.